Nachdem General Collins, Kommandeur des 7. US-Korps, im September 1944 beschlossen hatte, den Hürtgenwald als Flankenschutz für seinen kommenden Vorstoß auf Köln zu besetzen, hatten Teile der 9. US-Division bereits Ende des Monats mit Jägerhaus den höchsten Punkt des Hürtgenwaldes eingenommen. Mittlerweile war es aber den Deutschen gelungen, mit versprengten Kräften die dortige Westwalllinie zu besetzen. Während die 275. Infanteriedivision anfangs aus kaum mehr als 800 Soldaten bestand, konnte General Schmidt bereits Anfang Oktober einen Verband aus über 7000 Mann befehligen. Die Front hatte sich stabilisiert. Während der Nachschub der 1. US-Armee immer noch krankte, denn die Scheldemündung war noch immer in deutscher Hand und der größte Hafen auf dem westlichen Kontinent Antwerpen somit unbrauchbar, standen die Deutschen nun mit dem Rücken zur Heimat und nah an den Nachschubbasen und der Rüstungsindustrie im Ruhrgebiet. Außerdem nutzte die NS-Propaganda jede Möglichkeit, den Soldaten bewusst zu machen, dass sie nun unter den Augen der Heimat zu kämpfen hatten. Tagesbefehle wurden dahingehend ausgegeben, dass bei Desertion über die Familie des Betreffenden die Sippenhaft verhängt werde. Vor allem ging es Reichspropagandaminister Goebbels jetzt darum, jedem Volksgenossen zu verstehen zu geben, dass zwischen einer amerikanischen und einer russischen Besetzung Deutschlands keinerlei Unterschiede bestünden. Die Rede vom 3. Oktober 1944 in der Glanzstoff, einem Kölner Rüstungsbetrieb, quoll über vor Endzeitrhetorik.
Man soll sich nämlich keinen Illusionen hingeben, dass, wenn es dem Feind gelänge, in unser Land einzubrechen, dass es etwa unter dem Regime der Angloamerikaner besser zu leben wäre als unter dem Regime der Bolschewisten. Eher würden wir uns die Hände blutig arbeiten und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwängt. Als Vertreter des Volkes, andererseits aber auch als Vertreter dieser meiner rheinischen Heimat, der ich mich auch heute noch zugehörig fühle, vor der Nation und vor der ganzen Welt zu erklären, dass wir dieses Gebiet niemals aufgeben werden und es verteidigen werden wie eine Festung bis zum letzten Atemzug.
Und in einem Beitrag der Deutschen Wochenschau etwas später hieß es:
Amerikanische Gefangene, diese ewig Kaugummi-Wiederkäuenden Befreier Europas haben in Wallendorf gezeigt, dass sie vom gleichen Schlage wie Stalins Steppenhorden sind.
Den Beweis, warum das so war, blieb die Propaganda allerdings schuldig. Auch die Heimatfront wurde nun mobilisiert und militarisiert. Im Gau Köln-Aachen wurden ca. 50.000 Männer, Frauen und Hitlerjungen zum Schanzen an die Westgrenze abkommandiert. Auch Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wurden dazu eingesetzt.
Der Vorhang ist aufgegangen über dem letzten Akt der deutschen Tragödie. Die heutige Bekanntmachung, dass alle deutschen Männer von 16 bis 60 Jahren zum Volkssturm aufgerufen und in den Kampf geworfen werden sollen, gegen die Panzer und Flugzeuge der Alliierten, bedeutet, was von Anfang an kaum anders zu erwarten war, dass Hitler und Himmler beschlossen haben, das ganze deutsche Volk mitzureißen in einen selbstmörderlichen Untergang.
So die Radiopropaganda der American Broadcasting Station in Europe. Parallel dazu kam es in der Region durch Räumkommandos der NSDAP zur Evakuierung von etwa 250.000 Zivilisten, in vielen Fällen unter Androhung von Waffengewalt. Vor allem die Schanzeinsätze blieben nicht folgenlos. So wurden allein bei einem Tieffliegerangriff in der Nähe von Nörvenich 40 Hitlerjungen getötet.
Gehen Sie nun weiter zum Bunker 107 und sehen unter 10.9 das Interview mit Klaus Schulz. Achtung, wir weisen Sie darauf hin, dass das Betreten sämtlicher Bunkeranlagen in dieser Region untersagt ist, da diese Rückzugsräume bedrohter Tierarten sind und die Bunkerruinen nicht gesichert sind.